Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen zu später Stunde. Auch Andreas Keckel ist da mit einer großen Portion Sport. Dass prominente Ex-Sportler oder auch Schauspieler politische Ämter übernehmen, ist nichts Neues. Sie versprechen frischen Wind und sind oft bei einer großen Mehrheit beliebt. Nur ob das auch für ihn gilt? Michal Kavelashvili spielte einst in England und in der Schweiz Erstligafußball. Jetzt hat die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum ihren anti-westlichen Kandidaten zum Staatsoberhaupt des Landes gemacht. Der Ärger über seine Wahl ist groß, auch weil die Menschen aufgrund einer Verfassungsänderung erstmals nicht mehr direkt abstimmen konnten. So protestieren viele, wie schon seit der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl im Oktober, auch heute wieder gegen den antieuropäischen Kurs, den ihr Land eingeschlagen hat. Silke Dietrich.
Sie singen die georgische Nationalhymne, um sich Mut zu machen. Spät am Abend stehen kaum noch Demonstrierende vor dem Parlament in Tiflis. Es war kein guter Tag für die Menschen hier. Ein neuer Präsident wurde gewählt, den sie nicht akzeptieren. Die Regierung orientiert sich in Richtung Russland. Aber wir Georgier hier, wir wollen Richtung Westen. Unsere Regierung will genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren die Menschen hier schon gegen die Regierung. Ende Oktober ist sie wiedergewählt worden. Durch Manipulation und Wahlbetrug. Das werfen ihr auch internationale Beobachter vor. Die Menschen auf den Straßen fordern Neuwahlen. Die Regierung lässt sich davon nicht beirren. Und so haben heute Parlamentsabgeordnete ohne die Opposition einen neuen Präsidenten gewählt. Michal Kavelashvili, ehemaliger Fußballprofi und bekannt als Hardliner, vor allem mit seiner scharfen Kritik am Westen und 100% loyal zur Regierungspartei. Seine Präsidentschaft wird einen tiefgreifenden Wandel für unser Land bedeuten. Ein Wandel Richtung Russland? Russische Methoden jedenfalls hat die Regierung bei den Protesten schon angewandt. Es gab bereits mehr als 400 Festnahmen. Die Polizei hat Menschen krankenhausreif geschlagen. Die amtierende Präsidentin Salome Zurabishvili verurteilt die Gewalt. Sie steht seit Jahren für einen proeuropäischen Kurs und spricht den Demonstrierenden Mut zu. Ich bin mit euch. Ihr seid in meinem Herzen. Um Frieden und Gerechtigkeit zu gewährleisten, braucht es Neuwahlen. Deshalb sind wir hier. Salome Zurabishvili will ihr Amt Ende Dezember nicht aufgeben. Dann aber soll der neue Präsident vereidigt werden. Die Demonstrierenden hoffen weiter darauf, dass die Regierung einlenkt. Nach dem heutigen Tag allerdings scheint ihnen langsam die Kraft auszugehen.
Tja, in Georgien fürchten viele den Verlust ihrer Freiheit. Etwa 1000 Kilometer weiter südlich in Syrien ist im Moment die Hoffnung riesig. Die Zukunft nach dem Sturz von Machthaber Assad möge den Menschen neue Freiheiten bescheren. Doch vielen ist bewusst, dass das wohl nicht ohne Hilfe von außen möglich sein wird. Außenminister mehrerer arabischer Staaten, dazu der Türkei, der US-Außenminister Blinken sowie die EU-Außenbeauftragte Kallas berieten heute in Jordanien, wie nach Jahrzehnten der Diktatur ein möglichst friedlicher politischer Neuanfang aussehen könnte. Christine Becker.
Sie ist zurück, die türkische Flagge in Damaskus. Seit 2012 war die Botschaft der Türkei geschlossen, zu unsicher die Lage, zu schlecht die Beziehung zwischen den Ländern. Nun ist nicht nur die Botschaft wieder offen, die Türkei will mitreden im neuen Syrien, vor allem mit Blick auf den kurdischen Nordosten. Die Auflösung oder Zerstörung der Kurdenmiliz fordert der türkische Außenminister gestern. Die Nachbarländer mischen sich ein. Israel zerstört weiter Armeeanlagen in Syrien, wie auch diese Bilder zeigen sollen, aufgenommen in der Nähe von Damaskus. Das erzeugt Unsicherheit, aber die Menschen vor Ort wollen sich nicht mehr fürchten. Sie wollen Hilfe, auch von außen. Wir brauchen definitiv Investitionen und Unterstützung beim Wiederaufbau, denn das ganze Land liegt in Trümmern. Wir bitten die internationale Gemeinschaft, uns in dieser Zeit der Verwirrung und des Durcheinanders, die durch den Sturz des Regimes entstanden sind, zu helfen. Internationale Vermittlung sei nun zentral, sagen Fachleute. Die USA sollten weiter in den kurdischen Gebieten Syriens präsent bleiben, um dort das Gleichgewicht zu erhalten. Und
Ganz wichtig ist aber auf jeden Fall auch, sowohl der Türkei als auch Israel zu vermitteln, dass alle diplomatischen Bemühungen getroffen werden und sie dementsprechend die militärischen Mittel vielleicht für den Moment ruhen lassen. Denn nur das, denke ich, kann in dieser fragilen Situation Syrien tatsächlich eine Perspektive auf Frieden bieten.
Über Perspektiven für Syrien sprechen Sie heute auch in Jordanien. Außenminister aus arabischen Ländern, der Türkei, der USA. Auch die EU ist dabei. Man habe sich auf Grundsätze geeinigt, wie die territoriale Einheit des Landes, Minderheitenschutz und Radikalisierung zu verhindern, heißt es danach. Und es gibt Botschaften auch an die Nachbarn. Das, was in Syrien passiert, kann weit über die Grenzen des Landes hinaus schwere Folgen haben, von Massenvertreibungen bis zu Terrorismus. Wenn Israel sich nicht verpflichtet, Syriens Souveränität zu respektieren, besteht die Gefahr, dass die Spannungen eskalieren und ein neuer Konfliktherd entsteht. Dies wird die Stabilität Syriens und die Stabilität der gesamten Region untergraben. Syrien saß heute nicht mit am Tisch in Jordanien, aber hier hoffen sie, dass ihr Land bald zur Ruhe kommt.
Wie schnell die politische und öffentliche Ordnung selbst in einer gefestigten Demokratie ins Wanken geraten kann, das haben die jüngsten Ereignisse in Südkorea gezeigt. Nachdem Präsident Yoon Anfang Dezember das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Und so sehen nun viele Menschen dort sein Scheitern auch als Triumph der Demokratie. Denn erst musste sich Yoon dem massiven Widerstand in seinem Land beugen, sodass er das Kriegsrecht nach wenigen Stunden wieder zurücknahm. Heute nun hat die Mehrheit im südkoreanischen Parlament dafür gestimmt, das Staatsoberhaupt abzusetzen. Ulrich Mentgen.
Der Moment der Entscheidung vor der Nationalversammlung in Seoul. Rund 200.000 Menschen hatten sich heute trotz Kälte versammelt. Nach 11 Tagen andauernder Proteste die Gewissheit. Das Parlament macht den Weg zur Absetzung des umstrittenen Präsidenten Yoon frei. Zu Beginn der mit Spannung erwarteten Sitzung war noch unklar, ob die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht würde. Eine erste Abstimmung vor einer Woche hatte das Regierungslager noch boykottiert. Heute stimmten hingegen 12 Mitglieder der Regierungspartei mit der Opposition und ermöglichten damit die Entscheidung. Offizielle übergeben den Beschluss an das Büro des Präsidenten. Der darf sein Amt damit vorläufig nicht mehr ausüben, gibt sich aber noch nicht ganz geschlagen. Ich gebe niemals auf. Ich gebe mein Bestes für dieses Land bis zur letzten Minute. Yoon hatte im Streit über den Staatshaushalt vorübergehend das Kriegsrecht verhängt. Seine Gegner werfen ihm deshalb Verfassungsbruch vor. Nun übernimmt Ministerpräsident Han die Amtsgeschäfte. Han versprach, alles für einen geordneten Ablauf zu tun. Mit der heutigen Entscheidung hat sich das Parlament Südkoreas in dem Machtkampf vorerst durchgesetzt. Die endgültige Entscheidung über Präsident Yoons Absetzung trifft allerdings das Verfassungsgericht. Dafür hat es ein halbes Jahr Zeit.
Auch das wird im kommenden Wahlkampf wieder dazugehören, mit Stehtisch und Flyern in den Fußgängerzonen der Republik unterwegs zu sein und um Stimmen zu werben. Doch im Wahlkampf spielen immer stärker auch soziale Medien, Online-Kampagnen und lustige Videos eine Rolle. Künstliche Intelligenz wird dabei oft ganz selbstverständlich genutzt, manchmal unverfänglich, manchmal manipulativ. Was da so zu erwarten ist in den kommenden Wochen, Marc Feuser.
So sieht die Zukunft aus. Wenn die einzelnen Wahlprogramme zu 100% umgesetzt würden und eine künstliche Intelligenz ein Bild daraus macht. KI-Nerd Max Mundhändger hat zur Europawahl genau das gemacht. Wahlprogramme durch eine KI gejagt und Bilder daraus entstehen lassen.
Ich hoffe, dass Wählerinnen und Wähler durch diese Bilder vielleicht einen einfacheren Bezug zur KI bekommen, dass sie im Grunde vor allem nicht diese 10 Stunden Wahlprogramme lesen müssen, sondern auf den ersten Blick erkennen, hey, das geht irgendwie in die Richtung, die finde ich sympathisch, vielleicht schaue ich mir jetzt auch mal das Wahlprogramm an.
Diese Idee will er bis zur Bundestagswahl ausbauen. Wie sähe Deutschland aus, würde man einen Koalitionsvertrag 1:1 umsetzen? Oder ganz andere Idee, wie wäre es, wenn man mit Wahlprogrammen chatten könnte? An solchen Gedanken arbeiten rund 100 Programmiererinnen und Programmierer an diesem Wochenende auf einem politischen Hackathon in Berlin. Eine ganz analoge Veranstaltung, um KI und Politik zu verbinden. Was die einen als Chance sehen, wird den anderen zum Problem. Ein Bundestagsabgeordneter der SPD sieht ein Video, das CDU-Chef Merz zeigen soll.
Die CDU, CSU verachtet sie alle. Ja, meine Damen und Herren, wir verachten sie. Und wir verachten die Demokratie.
Worte, die Merz nie gesagt hat. Ein KI-Video von einem Satire-Account. Dennoch teilt SPDler Bengt Bergt es auf seinem Abgeordneten-Instagram-Account. Empörung, Skandal. Bergt muss sich beim echten Merz entschuldigen. Auch die AfD nutzt KI. Parteichefin Weidel postet einen Adventskalender. Hashtag Wahlkampf. Hinter jedem Türchen vermeintliche Stimmen politischer Konkurrenten. Hier ein digitales Imitat von Innenministerin Faeser.
Nein, meine Syrer bleiben hier für immer.
Ein Satz, den die echte Innenministerin nicht gesagt hat. Die AfD weist darauf hin, dass ihr Adventskalender KI-generierte Medien enthält. Obwohl es derzeit keine gesetzliche Pflicht dazu gibt, KI-Inhalte entsprechend zu kennzeichnen. Gerade in Wahlkampfzeiten kann das zum Problem werden.
Aktuell haben wir es noch nicht gesehen, dass einzelne Deepfake-Bilder einen Wahlausgang signifikant beeinflusst haben. Jedoch ist es so, dass durch KI diese Dauerbeschallung von potenziellen Desinformationen beschleunigt werden kann.
Auf dem politischen KI-Nerd-Event sind manche deshalb dafür, künstliche Videos transparenter zu kennzeichnen, zum Beispiel mit einer Art Wasserzeichen. Oder, wie es diese Projektgruppe tut, eine KI zu programmieren, die KI-Inhalte erkennt und damit dem Wähler einen Hinweis auf Echtheit von Inhalten zu geben. Am Ende braucht es für das Kreuz in der Wahlkabine immer zwei Dinge, einen Stift und eine bewusste Entscheidung.
Und jetzt kommen wir zum Sport und damit zu Andreas Keckel. Ja, und Andreas, in der Fußball-Bundesliga hat es den FC Bayern ja heute zum ersten Mal in dieser Saison so richtig erwischt. Hm?
Ja, sollte die graue Eminenz der Bayern, der große Uli Hoeneß, doch nicht richtig liegen, wenn er die Meisterschaft für seine Münchner als Selbstgänger sieht. Nach dem 1:2 in Mainz heute könnten rein theoretisch selbst der bajuwarischen Clublegende doch leichte Zweifel kommen. Und das hat weniger mit der ersten Liga-Pleite zu tun, als vielmehr mit der Art und Weise des Auftritts. Hilf- und ideenlos wirkten die Bayern über weite Strecken gegen ein Mainzer Team, das sein Glück danach kaum fassen konnte, geschweige denn sein Trainer.
Jetzt weiß es Bo Henriksen auch, wie es ist, die großen Bayern zu schlagen.
Ja, natürlich ein gutes Gefühl. Ne? Das ist, die letzten zwei Mal war nicht so, so schön, aber heute war natürlich ein schönes Erlebnis.
Die Mainzer in Rot starten mutig in dieses Spiel und haben früh einen Schockmoment. Jonathan Burkhardt verletzt sich bei dieser Aktion am Oberschenkel. Der beste Mainzer Torschütze raus nach einer Viertelstunde. Also müssen es die anderen Stürmer richten. Amindo Sieb und Jesung Lee. 41. Minute, 1:0. Mainz selbstbewusst und verdient in Führung. Nach der Pause spielen die 05er munter weiter nach vorne. Und es ist wieder der südkoreanische Nationalspieler Lee. 2:0, 60. Minute. Die Bayern sind unerwartet harmlos. In der 87. Minute kommen sie lediglich zum Anschlusstreffer. Leroy Sané. Viel zu wenig vom Tabellenführer.
Nein, gibt es keine Ausrede. Heute haben wir vielleicht nicht unsere allerbeste Leistung gebracht. Wir haben gekämpft, also da ging es nicht um. Aber in anderen Spielen haben wir manchmal mehr Qualität gezeigt als heute.
Mainz gewinnt verdient 2:1. Nach dem Spiel wird direkt weitergefeiert auf der internen Weihnachtsfeier.
Union Berlin gegen den VfL Bochum hört sich nicht wirklich nach dem Knaller dieses 14. Spieltags an. Und doch ist die Partie seit heute Nachmittag in aller Munde, nachdem sie fast 25 Minuten unterbrochen war. Die beiden Mannschaften sich später dann das Spielgerät bis zum Schlusspfiff nur noch gegenseitig zugeschoben haben und die Bochumer danach ihren Protest gegen die Spielwertung angekündigt haben. Irgendwie also doch der Knaller, wenn auch leider in negativer Hinsicht.
Das ist der Moment, der dieses Spiel bestimmt. Ein Feuerzeug trifft Bochums Torhüter Patrick Drewes am Kopf. Der ist benommen, kann nicht weitermachen. Schiedsrichter Martin Petersen unterbricht das Spiel. Minuten vor dem eigentlichen Schlusspfiff.
Dann muss man erstmal alle an einen Tisch holen, die Manager und auch die Polizei, ob eine ordnungsgemäße Durchführung weiter gewährleistet ist, ob die Sicherheit der Spieler auch gewährleistet ist. Das haben wir dann auch besprochen und von allen Seiten kam dann auch die Bestätigung.
Die Partie wird dann zu Ende gebracht, ohne Torwart Drewes, der ins Krankenhaus muss. Im Spiel passiert nichts mehr. So hatten es die Verantwortlichen beider Mannschaften abgesprochen.
Es bleibt dabei halt, es ist schon immer auch wichtig, halt ein Spiel anzufangen und dann halt auch dementsprechend zu beenden. Das war auch von allen, am Ende von allen Sportlern gewollt.
Zuvor hatte Sissoko die Bochumer Gäste, die nach einer roten Karte in Unterzahl waren, in Führung gebracht. Berlins Hollerbach gelang der 1:1 Endstand. Doch die Partie wird ein Nachspiel haben.
Ja, hätte aus unserer Sicht das Spiel abgebrochen werden müssen nach Auslegung des Regelwerks. Das ist nicht passiert, deswegen haben wir unter Protest weiter gespielt oder das Spiel zu Ende gebracht und werden jetzt nächste Woche Einspruch einlegen.
Ein Fußballspiel, das in Erinnerung bleibt. Union Berlin hat den Feuerzeugwerfer mittlerweile an die Polizei übergeben und Anzeige erstattet.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Augsburg unterliegt Leverkusen 0:2, Gladbach besiegt Kiel 4:1, St. Pauli unterliegt Bremen 0:2. Bereits gestern der 3:2-Sieg der Freiburger gegen Wolfsburg. Morgen noch 3 Spiele, Heidenheim gegen Stuttgart. Dortmund empfängt Hoffenheim und Leipzig trifft auf Frankfurt. Die Tabelle. Die Bayern bleiben oben vor Leverkusen, Frankfurt und Leipzig. Bremen jetzt 7. Gladbach führt die 2. Hälfte der Tabelle an vor Stuttgart und Berlin. In der Abstiegszone im Moment Heidenheim vor Kiel und Bochum. 2 Wochen sind es noch bis zur Vier-Schanzentournee und Wintersportfans dürfen zumindest tatsächlich vom ersten deutschen Triumph seit Sven Hannawald träumen, denn Pius Paschke ist weiter der überragende Springer dieses Weltcup-Winters. In Titisee-Neustadt feierte der 34-jährige Spätstarter heute schon seinen 4. Saisonsieg.
Deutschlands Vorzeigeadler Skispringer Pius Paschke hat seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausgebaut. Auf der Hochfestschanze in Titisee-Neustadt triumphierte der 34 Jahre alte Bayer mit Sprüngen von 144 und 138 Metern vor Gregor de Schwanden aus der Schweiz und dem Österreicher Daniel Czofenik. Bereits im ersten Durchgang setzte Paschke sich mit der Tagesbestweite an die Spitze.
Ich probiere es einfach zu genießen, weil ich bin jetzt 34, bin in der Situation, wo ich noch nie war. Und ja, wer weiß, wann ich da nochmal hinkomme. Und ich glaube, das ist sicherlich nicht schlecht, wenn man es genießt.
Teamkollege Andreas Wellinger verpasste als 4. das Siegerpodest nur knapp. Für Pius Paschke war es der 5. Weltcupsieg seiner Karriere. Allein 4 davon holte er in diesem Winter.
Und wenn wir schon beim Wintersport sind, liebe Claudia, wie winterlich wird es denn so am 3. Advent?
An der See, es liegt ja im Moment schon etwas Schnee bzw. fällt. In Dresden beispielsweise schneit es im Moment ganz ordentlich. Und bis morgen kommt auch noch ein bisschen was zusammen. Allerdings schmilzt das von Nordwesten her schnell weg, denn von dort kommt wärmere Luft. Aber vor allem in der Nacht schneit es vor allen Dingen noch so vom Erzfichtelgebirge über die Mitte, Mittelgebirge weiter bis in Richtung Schwäbische Alb und Schwarzwald sowie in weiten Teilen Bayerns. Und dann kommt wärmere Luft und das Ganze geht mehr und mehr in Regen über. In den Hochlagen, Schneefallgrenze steigt morgen auf rund 700 Meter, wird es natürlich noch ein paar Flocken geben können. Und das Tief, das jetzt zu uns reinzieht, das wird zum einen für kräftigen Wind sorgen und bringt mit der Warmfront dann auch ziemlich warme, also milde Luft zu uns. Man sieht hier die Pfeile, die sind schon ziemlich orange. Das wird vor allem am Montag im Nordwesten und Norden der Fall sein. Da merkt man den Wind an der Küste und auf den Bergen ist es stürmisch. Ansonsten einfach ziemlich windig bei uns. Jetzt in der Nacht noch weitere Schnee- und Schneeregenfälle, die sich weiter nach Südosten verlagern. Morgen im Laufe des Tages dann mal eine kurze Regenschneepause, bevor aus Nordwesten der Regen der Warmfront kommt. Dazwischen gibt es dann auch mal einen Streifen, wo es längere Zeit trocken ist und am längsten noch schneien wird es am Alpenrand. Die Temperaturen steigen im Nordwesten an in der Nacht, liegen dann morgen früh bei 2-7 Grad. In Bayern meist so -1-2 Grad und morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von verbreitet 3-10 Grad. Die nächsten Tage bringen im Norden und Nordosten noch etwas nass. Am Montag, da ist es im Süden trocken. Der Dienstag auch dichte Wolkenfelder, deutlich steigende Temperaturen und immer mal wieder Regen.
Herzlichen Dank, liebe Claudia. Diesen Aussichten gehen wir jetzt in die Nacht und so in der knappen Viertelstunde auch in den neuen Tag. Aber vorher folgt hier noch das Wort zum Sonntag.
Ja, und darin geht es darum, andere Menschen zu sehen und wertzuschätzen.
Mhm. Und morgen schätzen wir sie dann wieder sehr wert mit den neuen Tagesthemen. Bis dahin.
Gute Nacht.